Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
Liebe Freunde, herzlich willkommen. Heute ist hier bei den Hinterhofsängern Bares für Rares. Man hätte Bares hier geben für 3 Punkte, man haben sie nicht bekommen. Bei mir ist er, der hat den schönsten Namen aus dem Rheinland. Bei mir ist der Peter vom Merkuris und vom SWR. Hallo Peter.
Hallo Jan, ich verzichte jetzt ganz bewusst drauf, hier irgendwie in die Dialektschiene abzudriften und bleibe beim Hochdeutsch, wenn es für dich okay ist.
Wir haben ja gerade schon gemerkt, wir haben uns richtig in die Bredouille gebracht, weil wir irgendwie, wir haben menserisch gebabbelt, dann haben wir ob Kölsch geschwart, dann haben wir irgendwie gerade noch Wuppertaler Platt und ein paar Sprichworte uns angehört und dann haben wir noch über Pott geredet und ab dem Moment war Hirnfurz angesagt und ich muss mich jetzt richtig zusammenreißen. Ich glaube, es könnte mir nachher auch passieren, dass ich 3, 4 Dialekte in einem Satz sage und ich glaube, dann ist bei mir endgültig vorbei. Dann ist so 404 Error, dann ist einfach die Festplatte überschrieben.
Ich habe hier zwischendurch überhaupt nichts mehr verstanden. Aber jetzt verstehe ich dich wieder. Das freut mich. Das ist mir wichtig.
Wie geht es dir nach Köln?
Gut geht's mir. Ich habe heute noch ein bisschen gearbeitet für den SWR. Die neue Folge Dein FSV ist schon raus. So viel Werbung muss ich jetzt einmal ganz kurz
machen. Ja, ist in Ordnung. Schneide ich raus.
Geht natürlich ums Spiel beim FC.
Ich habe ja auch schon bei der Live-Show für euch Werbung gemacht, ehrlicherweise.
Ja, vielen Dank nochmal. Es war eine sehr schöne Live-Show und wir hatten alle nicht gedacht, dass
aufgerufen zu werden.
Das auch, dass das Spiel in Berlin dann 2 Tage später tatsächlich stattfinden kann, trotz Schneechaos.
Das stimmt. Aber gut, dass es stattgefunden hat. Und es gibt einige Parallelen in dem Spiel des ersten FC Köln gegen Mainz 05 gegen Union Berlin. Nicht nur waren es beides Auswärtsspiele. Mhm. Es gab Wetterkontraste und damit möchte ich eigentlich einsteigen. Während wir bei Union nicht sicher sein konnten, dass das Spiel stattfindet, waren wir froh, dass es in Köln stattgefunden hat. Ich hatte ein wunderschönes Wochenende. Also Felicitas und ich sind am Freitag angereist und haben dann den Samstag bei der angeheirateten Familie in Köln verbracht. Es war herrlich, bestes Wetter. Wir sind mit dem Fahrrad zum Stadion gefahren, durch Köln, durch, aus der Südstadt nach Müngersdorf.
Mhm. Schön.
Es war ein Traum. Und es wurden auf dem Weg immer mehr. Und dann wurde aus ein paar Bekloppten auf dem Fahrrad, wurde dann die Tour de Köln. Und dann bist du irgendwann einfach nur noch so über die Kreuzung drüber, egal welche Ampelfarbe du hattest, weil was willst du machen? Drüber fahren? Funktioniert nicht. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin noch nie so entspannt zu irgendeinem Bundesligaspiel in meinem ganzen Leben gekommen. Du bist direkt bis vor den Eingang gefahren. In meinem Fall war das, ich glaube, Ost-Südost. Hast das Ding am Baum angebunden und bist reingegangen. Und das war es dann. Das war so entspannend.
Das sind Zustände, oder? Das müsste es überall geben.
Ich weiß nicht. Also in Mainz bin ich ja dann 2 Stunden vorher irgendwie im Block. So, das ist halt so normal, weil erstens feste Plätze.
Du machst die Tür auf, ne?
Ich schließe auf. Du schließt nur auf. Ich schließe auch hinterher ab.
Ja, einer muss ja, ne?
Ja, einer muss. Nein, aber du bist halt, man ist früher da, man hat einen Stehplatz, man ist mit der Gruppe fest da, das ist was anderes. Jetzt hatten wir hier Sitzplätze.
Ach, der feine Herr.
Der feine Herr. Und haben da wirklich in der Mitte auf dieser, ich muss ja Ost gewesen sein, auf der Osttribüne dann, vermutlich, auf der Breiten.
Auf der Breite.
Auf der Längsseite.
Also gegenüber der Haupttribüne.
Gegenüber der Trainerbänke, um genau zu sein. So in der Mitte gesessen. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte zum ersten Mal einen Effekt, den ich maximal als Kind vielleicht mal gehabt habe, wenn ich in ein Stadion gekommen bin und seitdem nie wieder bei irgendeinem anderen Stadion gehabt habe, leider auch nicht in Mainz. Ich bin aus diesem Mundloch gekommen auf Höhe der Mittellinie. Mhm. Und dann hat sich dieses Stadion geöffnet. Mhm. War riesengroß. Es war voll. Es war laut. Und dann bist du 2 Stufen nach unten gegangen und warst direkt am Spielfeldrand. Also hättest Handshakes machen können mit den Spielern. Mhm. Und gleichzeitig war eine Weite in diesem Raum und gleichzeitig war es unfassbar nah.
Ja.
Und dann hast du dich hingesetzt, Die Kölner haben mich total lieb aufgenommen. Liebe Grüße raus an Fritz. Fritz, Jode Jung.
Da sind wir wieder.
Fritz war super. Fritz pendelt jedes Heimspiel vom FC aus Hamburg an.
Ach du Gott. Aus Hamburg?
Aus Hamburg. Und ist da auch schon seit Ewigkeiten, also wo ich gesessen habe, der Kollege hat seit fast 20 Jahren die Dauerkarte. Und ich kenne unheimlich viele Kölner, die gerne mal nach Müngersdorf wollen, aber einfach nicht reinkommen, weil sie nicht an Karten kommen tatsächlich. Mhm. Also so hoch ist da die Auslastung, das muss man sich immer wieder mal vergegenwärtigen. Und es war schon ein tolles Gefühl.
Ich finde, Köln ist eins der tollsten Bundesliga-Stadien. Also wirklich, ja. Es ist ganz, ganz toll. Toll gelegen im Stadtwald da auch, ne? Gut, Stadien im Wald gefallen mir nicht immer, aber das gefällt mir ganz gut, ja. Muss ich sagen. Und ich hatte eine sehr konträre Anreise zu deiner. Ich saß nämlich in einem Uber aus Köln-Deutz kommend von Lummis, einem Kultbrauhaus, das mir Exil-Mainzer in Köln empfohlen hat, mit dem ich auch dort war. Etwas erkältet war ich dort, deswegen habe ich auch die Hände vom Kölsch gelassen. Und diese Fahrt zog und zog sich immer mehr, weil ein komplettes Verkehrschaos in Köln war. Und auf den letzten, sagen wir mal, 10 Minuten sind uns hunderttausende Fahrradfahrer an der Ampel, an der Kreuzung zuvorgekommen, ja, und haben dafür gesorgt, dass ich sehr gestresst war, ja, während du auf deinem Fahrrad da total entspannt mir die Vorfahrt genommen hast, meinem Uber-Fahrer die Vorfahrt genommen hast, und ich da schwitzend drin saß und dachte, hoffentlich schaffe ich es noch. Am Ende war ich natürlich wieder überpünktlich da, hat wieder alles geklappt, ne, geht dann. Aber ich war ein bisschen gestresst auf der Hinreise.
Ich fand das total geil, weil Felicitas hat sich dann noch ein KVB-Rad geliehen. Mhm. Und die kannst du ja einfach abstellen, wo du willst.
Muss man kurz sagen, KVB ist das, was die Mainzer Mobilität
Kellner,
hier ist.
Kölner Verkehrsbund.
Kölner Verkölner. Okay.
Der Köbisverbund Brauhaus. Nee, also der Kölner Verkehrsbetrieb war schon vermutlich, nehme ich mal an. KVB-Räder, die kannst du dann überall abstellen, wie hier die MVG-Räder auch. Genau. Die kannst du aber nicht überall abstellen, die musst du ja immer noch so eindotzen.
Nein, das muss man nicht mehr.
Musst du nicht
mehr. Es gibt jetzt auch so Zonen, ähnlich wie man das vielleicht von diesen E-Scootern kennt. Also man kann zum Beispiel auch an der Mewa Arena, an den Fahrradhaltepunkten, wie nennt man das, Fahrradparkplatz, kann man die MVG-Räder auch abstellen, ohne sie irgendwo einzurasten. Mache ich im Sommer auch sehr gerne.
Wir waren noch natürlich den ganzen Tag weiter in Köln und du kannst zum Beispiel auch dann pausieren, wenn du irgendwo in den Laden gehst.
Das geht in Mainz auch.
Ja, gehst
ich
raus.
Kriege kein Geld von der Mainzer Verkehrsgesellschaft.
Bist du dir sicher?
Ja, noch nicht.
Ja, also als Einheimischer, der ein eigenes Fahrrad hat, brauche ich es halt einfach nicht. Deswegen bin ich da dann nicht up to date. Ich fand es sehr angenehm, diesen Service zu nutzen, weil du es halt überall abstellen kannst. Und dann später auch einfach eins holen kannst, du kannst ja eins vorreservieren, wie auch immer. Das also war sehr, sehr cool. Und die Anreise mit Fahrrad war wirklich schön, durch diesen Grüngürtel von Köln halt.
Ja.
Und dieser Grüngürtel ist wirklich toll gemacht, muss man einfach sagen. Das muss man sich jetzt vorstellen. Wir haben ja hier den Volkspark so ein bisschen im Hang gelegen und da ist es halt flach. Und du kannst wirklich einfach fahren und fahren und fahren und fahren,
rollen,
bis du Kölsch am Schwad bist.
Das ist schon schön, ja. Das ist schon schön. Man muss auch dazu sagen, am Samstag, es waren, glaube ich, so 10 Grad und strahlender Sonnenschein in Köln. Das fühlt sich im Januar jetzt doch ein bisschen nach Frühling an. Also es war schon sehr schön da.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ehrlicherweise hat ja eigentlich auch die erste Halbzeit noch relativ viel Spaß gemacht. Also in Teilen zumindest.
Ja, ja.
Ja, ne? Ja, kann man nichts sagen. Ich habe einige Mainzer getroffen. Ich war wirklich beeindruckt vom Auswärtssupport. Mir hat es wirklich Spaß gemacht.
Ja.
Und ich stand quasi auf dieser Seite. Da stehe ich sonst.
Sonst.
Dann immer in so einem komischen Halbkölsch, halb mainzerisch. Aufpasse, Lurens, da stand ich sonst.
Dich hat keiner verstanden, ne? Weder Mainzer noch Kölner.
Ja, die waren irgendwann verwirrt, zu welchem rot-weißen Verein gehörst du jetzt?
Du warst so staatenloser da irgendwie dazwischen.
Es hat aber Spaß gemacht, weil ich auch so viele Mainzer dann auf dieser Gegend gerade, nennen wir es jetzt einfach, getroffen habe, die da waren und nicht nur im Auswärtsblock, der ja restlos ausverkauft gewesen ist, die Mainzer gut repräsentiert gewesen sind. Und der Support war unfassbar laut.
Ja.
Und auch die Kölner waren letztes Mal bei uns auch hier im Stadion und haben schon gesagt, boah, was für eine geile Wand ihr da habt. So schön, dass es ununterbrochen ist. Wir haben ja Oberränge. Über die Vorteile können wir nachher noch von einem Oberrang reden, aber für unsere Fankurve ist das halt geil.
Ja.
Und das fanden die Kölner bei uns sehr, sehr cool. Und die haben halt dann auch gesagt, scheiße, wart ihr laut. Also gerade die erste Halbzeit, und das kann ich auch bestätigen, der eher Richtung Kölner Kurve gesessen hat, das Stadion wurde von den Mainzern dominiert.
Ich war im Gästebereich auch unterm Dach auf den Sitzplätzen, weil vorher schon alles ausverkauft war, einfach in den Stehplätzen. und hatte auch den Eindruck, dass wir sehr laut waren, aber das ist immer schwierig zu beurteilen. Aus wenn man
im Gäste, raus, ja.
Im Gästeblock denkt man immer, man war sehr laut und die anderen waren sehr leise. Aber schön, dass sich das dann auch so bemerkbar gemacht hat. Im
also ich saß halt wirklich etwas entfernt. Wenn ich jetzt näher gesessen hätte, weiß ich nicht.
Ja, kann man nicht so trauen, aber dann muss es wohl stimmen.
Und dann, das kann ich auch dir auch deswegen bestätigen, weil das halt auch die Kölner, die um mich herum gesessen haben, die mir Asyl geboten haben, möchte ich sagen, das bestätigt haben. Aber was mir halt aufgefallen ist, und das fand ich besonders krass, der Schlechti hat letzte Woche so über die Kölner hergelassen und hat gesagt, ich kann das nicht, dieses heiß-kalt in den Emotionen, das kriege ich nicht hin. Es stimmt aber tatsächlich und in einem Ausmaß, dass mir so nicht bewusst gewesen ist, weil ich jetzt zum ersten Mal bei einem Bundesligaspiel in Müngersdorf gewesen bin. Aha. Wie schnell die ihre eigene Mannschaft kaputt geredet haben,
ja.
Da habe ich gemerkt, wie sehr Mainzer ich inzwischen bin, weil ich die ganze Zeit war, ganz ruhig, ihr seid Aufsteiger, entspannt euch.
Genau, ne? Ihr müsst also, ja gar nicht in die Champions League.
Es ist alles in Ordnung. Ja. Ne? Also ganz ruhig und habt ihr noch gut, ich habe deren Mannschaft quasi stark geredet.
Du bist schuld.
Ich so, jetzt seid mal nicht so heftig, der Elmaler ist noch jung. Na, so eine Driss! Scheiß Elmaler! Und weißt du, 10 Minuten vor Anpfiff war noch Elmaler, also mindestens 90 Millionen, alles andere ist viel zu günstig. Klar. Und dann 10 Minuten später, der Scheiß Elmaler, das kannst du nicht machen!
Es gibt keinen anderen Bundesliga-Verein, wo der Wahnsinn so sehr zu Hause ist wie der FC. Es ist ein lebendes Klischee, aber es bewahrheitet sich immer wieder und es gab zur Halbzeit also wirklich gellende Pfiffe da in diesem Stadion gegen die Mannschaft, ne? Wie sie gespielt hat, darüber können wir gleich noch sprechen.
Ja.
Aber zur Halbzeit hast du wirklich gedacht, die fallen hier heute auseinander und Kwasniok ist nach dem Spiel weg.
Und vor allen Dingen komplett unverdient. Muss ich jetzt tatsächlich sagen, wir analysieren es gleich. Ja. Aber ich fand, das war kein schlechtes Heimspiel des FC in der ersten Halbzeit. Ja, okay, die besseren Chancen hatte 0-5 und ein bisschen Spielglück steht's 3-0, also 0-3.
Ja.
Okay. Aber ich kann ja ein Spiel bewerten, unabhängig des Ergebnisses. Und ja, okay, der FC hat zurückgelegen, aber dass die jetzt nicht stattgefunden hätten, dass die gar keinen Zugriff aufs Spiel gehabt hätten, dass sie chancenlos gewesen wären, nein, das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Und ich konnte diesen Abgesang und diese Pfiffe, ich habe wirklich gemerkt, wie sehr Mainzer ich bin, weil mir hat es in der Seele wehgetan, weil ich mir dachte, das könnte ich nicht. Und auch dieses Support einstellen, also was man auch mal wirklich sämtliche Kölner bestätigt haben. Wenn du scheiße spielst, dann kriegst du auch keinen Support. Das war es dann. Und erst wenn du dann Leistung bringst, bekommst du auch wieder Support. Der Support dann wiederum, der ist ja dann wirklich Weltklasse. Und das hat man in der zweiten Halbzeit erlebt. Leider habe ich so, und jetzt tut es mir leid für die Kölner und es tut mir auch leid für die Schalker, dass ich euch beide jetzt nebeneinander stellen muss. Die Kölner gefallen mir vom Support dann noch einen Tacken besser als die Schalker, ehrlicherweise. Aber ein ähnliches Erlebnis habe ich nur auf Schalke erlebt, wo Fans so einen Einfluss dann auch genommen haben. Fand ich dann beeindruckend tatsächlich. Mhm. Ne? Aber warum du dann vorher deine Mannschaft so niedermachen musst, das erschließt sich mir nicht.
Ich glaube, da lagen die Nerven eh schon ein bisschen blank in Köln. 8 Spiele ohne Sieg, Kwasniok angezählt. Ich glaube, das war schon wichtig, dass sie das gewonnen haben für Lukas Kwasniok. Sonst hätte ich mir vorstellen können, dass da am Sonntag vielleicht auch ein neuer Trainer in Köln installiert worden wäre.
Ja, mit sehr großer Sicherheit. Also da lege ich mich auch fest. Da braucht mir jetzt auch keiner was anderes erzählen. Auch wenn sich die sportlichen Verantwortlichen hinterher hingestellt haben bei Sky und dann gesagt haben, nee, wir haben volles Vertrauen. Ja, klar. Aber schlussendlich wäre es dann eher so gewesen, hier, nimm es, ich gebe dir 80 Euro für den Prügel, nimm das Kwasniok. Ja,
ist der Prügel gut bezahlt. Ne?
Genau. Ja. So, also den hätten die verscherbelt.
Ja.
Das wäre denen gerade drittens egal gewesen, um dann den nächsten Dialekt noch mit reinzubringen. Ob der dann beim WSV trainiert hätte, wäre denen scheißegal gewesen. So, geh weg. Geh einfach weg. Aber hinterher ist dann die heiße Liebe groß.
Das ist Kölle. Da kannst du nicht anders sagen. Das ist wirklich Himmel und Hölle innerhalb von 45 Minuten einmal alles dabei.
Himmel, Hölle, Kölle.
Himmel, Hölle, oh, Himmel, Hölle, Kölle.
Aber ich würde sagen, wir sind dann eigentlich auch schon beim Sportlichen angekommen. Wir tanzen so ein bisschen rum.
Ja.
Aber es ist tatsächlich ein Spiel, wo Emotion und Taktik so nah beieinander liegen wie bei wenigen Bundesligaspielen. Und ich bin trotz der Niederlage sehr, sehr froh, dass ich dieses Auswärtsspiel nicht gemisst habe, sondern dabei gewesen bin. Und würde sagen, ihr zapft nochmal euer örtliches Brauhaus an, ordert euren KVB, den Kellner Verband Brauhaus, bestellt euch, vielleicht kein Kölsch, bestellt euch irgendwie Ufschnitt und noch ein Schobbe, weil wir ja hier in der Altstadt in Mainz sind. Und dann hören wir uns nach dem Thementrainer. Bis gleich.
Ein 30-Jährigen, der 200 Bundesligaspiele hat, kann mal ein Training vielleicht ein bisschen mit Auge machen. Ein junger Spieler mit 20 kann das nicht. Vielleicht ein bisschen mit Auge machen. Vielleicht ein bisschen mit Auge machen.
So, bitte. Fangen wir beim unschönen Teil an. Gab ja erstmal eine böse Überraschung vor Anpfiff. Nadim Amiri hat sich bei Silas angesteckt und Benedikt Hollerbach gleich mit. Die Grippe geht um. Und die Mannschaft musste ohne ihr funktionierendes Offensivdreieck auskommen, das in der letzten Woche gegen Heidenheim noch so gut funktioniert hat.
Ja, das pfiffen die Spatzen ein wenig von den Dächern. Ich habe da am Freitagabend schon so Gerüchte gehört, dass sogar Jason Lee auch nicht mit dabei ist, hat sich dann doch anders dargestellt. Ja, aber ich glaube, sehr viele waren sehr überrascht und man muss das so klar sagen, gerade Nadim Amiri ist halt ein unverzichtbarer Spieler für Mainz 05 mit seiner Spielintelligenz, vielleicht auch mit seiner Cleverness,
seinen Fähigkeiten am Ball ein Spiel zu steuern und zu lenken.
Genau, das ist eigentlich selbstverständlich, aber ich glaube, Nadim Amiri ist auch jemand, der ganz gut mal einen Nebenkriegsschauplatz aufmacht, wenn so eine Angriffswelle seit 5 Minuten auf einen zurollt und es dann mal schafft, mit ein bisschen Gemecker bei einem Freistoß oder so, mal so den Spielfluss zu unterbrechen. Das sind so Kleinigkeiten. Aber
clever, ohne unsympathisch zu sein.
Ja, finde ich, trifft es ganz gut bei Nadim Amiri, ja.
Ja. Dafür war aber Paul Nebel auf dem Platz, der ehrlicherweise gar keine Formkurve zurzeit hat, der gegen Heidenheim auch böse gepatzt hat, und zwar 2-3 Mal.
Ja.
Und einmal hat es dann definitiv auch zum Gegentor geführt, also wo du sagst, puh. Also Paul Nebel auf dem Platz, Nadim Amiri dafür nicht, das ist schon momentan leider ein Downgrade für diese Mannschaft.
Tut mir total leid, weil Paul Nebel letzte Saison doch nochmal die eh schon hohen Erwartungen ihn übertroffen hat. Ja, eine tolle Saison gespielt, eine tolle U21 EM. Und dann die Saison so gar nicht dran anknüpfen kann, ist wirklich bitter, weil er ist einfach auch sehr beliebt. Ich finde das ein sehr sympathischer Typ auch. Also ich würde es ihm so wünschen auch. Und er identifiziert sich so mit dem Verein.
Er ist der Verein, ehrlicherweise.
Er ist der Verein, ja.
Also von seiner ganzen Spielweise. Also wenn du jemandem Blut abnimmst und du wunderst dich, warum das rot und weiß ist, dann ist das bei Paul Nebel. Der hat Mainz 05 und seine Art zu spielen so verinnerlicht, das ist so in seine DNA eingeritzt, das bekommt er nicht mehr weg, deswegen ist er auch zu Recht so sehr beliebt, aber es war ja auch schon das Hinspiel, das für Paul Nebel wirklich quasi, ich sag mal, der Start vom Untergang war, ein klein wenig, mit dieser für mich immer noch falschen Entscheidung gegen Anthony Cassie, dass es keinen Elfmeter gegeben hat. Und der daraus resultierende Notbremse von Paul Nebel, wo die rote Karte dann, wenn man den Elfmeter nicht pfeift, folgerichtig gewesen ist.
Ja.
Da war Paul Nebel so das Gesicht einer unglücklichen Niederlage.
Ja. Und das war, ich erinnere mich noch dran, das war um die 60. Minute. Also wirklich ein Zeitpunkt im Spiel, wo du eigentlich sagen musst, auf gar keinen Fall, dann schlucken wir halt das Tor und wir sind irgendwie stark genug zurückzukommen. Und das war wirklich bitter, ja. Und ich glaube schon, dass das wirklich auch eine Rolle gespielt hat in der Saison. Wenn du so in eine Saison reingehst und du hast keine richtige Sommerpause gehabt, weil du die ganze Zeit U21 angespielt hast, bist eh schon ein bisschen platt, hast ein krasses Jahr hinter dir, das du vielleicht auch mal irgendwie verarbeiten musst und dann fliegst du im ersten Saisonspiel nach einer Stunde vom Platz und deine Mannschaft verliert nicht nur deswegen, aber vielleicht ja auch deswegen dieses Spiel. Das macht schon was mit dir als immer noch junger Kerl, das darf man auch nicht vergessen.
Zu 100%, aber die Zeit geben wir ihm ja alle und wir können es auch vorwegnehmen. Er war jetzt nicht das Gesicht dieser Niederlage, das waren andere Spieler. Man kann vielleicht nochmal sagen, bei den Kölnern ist ja auch nicht alles rosig. Da hat sich die Liebe mit Kwasniok über einen längeren Zeitraum abgenutzt. Am Anfang, hatten wir letzte Sendung schon mal gesagt, da stand er dann noch im Köln-Trikot an der Seitenlinie. Jetzt werden da Plakate auf Türkisch hochgehalten mit einem Wortspiel in seinem Namen, Kwasniok, das quasi sowas wie geh weg bedeutet oder Kwasniok raus, dann fliegend übersetzt. Er hat merkwürdige Entscheidungen in der Aufstellung getroffen, er hat Spieler suspendiert, dann wurde ein Spielerabend abgesagt, merkwürdige Gerüchte, die seine Person auch um gemeinsame Abende umgibt. Also es ist eine ganz komische Melange, wo dann viele Kölner sagen, das reicht, das ist genug, raus bitte. Und du hast das auch gemerkt, die Aufstellung, die ist durch die Bank weg von allen negativ gesehen worden. Alle haben sich gefreut, dass Elmala startet.
Das war ja, glaube ich, einer der Hauptdiskussionspunkte in der Woche davor, ja.
Genau, aber keiner hat verstanden, warum beispielsweise ein Ragnar Ache nicht gestartet ist. Viele sagen, der beste Spieler, den sie haben, das ist Kaminski. Kann ich total nachvollziehen, ein sehr, sehr guter Spieler. Aber da waren schon, du hast gemerkt, auch da haben sich schon wieder eigentlich alle, und das wirkte wie so eine homogene Masse in diesem Stadion, die gerade haben, wo Ache? Wo ist Ache?
Ja, und sie hatten ja irgendwie recht, muss man sagen, ne?
Sie hatten irgendwie recht, aber nicht alleine. Und da kommen wir gleich zu, warum das Spiel dann schlussendlich auch gekippt ist. Die haben aber auch, die Kölner, um noch bei der Ausgangslage zu bleiben, 8 Spiele in Folge nicht gewonnen. Mhm. Das ist wirklich keine gute Serie. Wir kennen das in Mainz.
Kommt mir bekannt vor.
Und wir hatten eigentlich, wir kamen mit Aufschwung aus Heidenheim, also aus Mainz gegen Heidenheim, und hatten eigentlich die Möglichkeit, eine Duftmarke zu setzen und haben am Anfang abwarten, möchte ich mal sagen, angefangen.
Beide Mannschaften. Ich habe so nach einer Viertelstunde habe ich gedacht, also beide Mannschaften haben für jeden Abstoß, glaube ich, 3 Minuten gebraucht. Da war überhaupt kein Interesse dran, dass da jetzt das Spiel schnell gemacht wird, dass da Dynamik reinkommt. Da hast du richtig gemerkt, da sind 2 Mannschaften, die haben richtig Angst davor, hier einen Fehler zu machen. Mhm. Und so nach 15 bis 20 Minuten ist das Spiel immer mehr in Mainzer Richtung gekippt. Ne? Gab diese Riesenchance, diesen Pfostentreffer.
Von Potulski in diesem Gewusel, das stimmt, von den Chancen her gebe ich dir recht. Köln hatte am Anfang auch Probleme reinzukommen, war so ein bisschen steif.
Auch viele Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber auch viele Fehler gemacht. Also ich erinnere mich an einen Abstoß in der ersten Halbzeit, ich glaube Özkara auf der linken Seite, der guckt überhaupt nicht hin. Da wird ein Ball auf ihn gespielt, der guckt überhaupt nicht hin und Jason Lee, glaube ich, rennt ihn an und bietet ihm den Ball. Also das ist Wahnsinn, das siehst du ja nicht mal in einem Freundschaftsspiel vor der Saison.
Aber trotzdem muss ich sagen, dass Köln für mich, und da widerspreche ich ja auch einigen Kölnern um mich herum, einen aktiven Part hatte. Sie hatten viel den Ball. Sie hatten nicht nur ein bisschen den Ball, sie hatten sehr, sehr viel den Ball. Mhm. Zwischenzeitlich in der ersten Halbzeit 70-30% Ballbesitz für Köln. Und sie haben schon probiert, den auch progressiv zu nutzen. Also es war nicht nur hoch und weit auf Elmala, das war einmal der Fall und Danny da Costa sah in dem Fall auch wirklich nicht gut aus. Und es war schon eher Lack, dass Elmala, wie Kwasniok immer gesagt hat, in der ersten Halbzeit gar nicht funktionierte. Ja. Aber Köln war schon dran. Wir haben aber vor allen Dingen die Entscheidungen Beginn letztes Drittel, so wenn es in die finale Offensive geht, da haben mir die Entscheidungsfindung der Kölner nicht mehr gefallen. Da wirkten sie auch sehr teilweise auf Elmala fokussiert. Es war so, Junge, wir sind alle nervös, nimm den Ball, du kannst Magie, tu was.
Breyer-Gruder-Effekt.
Genau, da habe ich auch mit einigen drüber gesprochen und vorher waren halt alle, ja, Emada, der ist noch viel besser als der Brian Gruder. Und ich dachte mir so, Fuß vom Gas hier, ne? Ja, ja, ja. Der Junge ist noch wirklich sehr kurz dabei. Ja. Ne? Tolle Ansätze, toller Spieler, da siehst du schon, dass er hat Bock zu zocken. Ja. Auch irgendwo, man sieht so eine Brian Gruder-Verwandtheit, möchte ich sagen. Nicht nur im Haarschnitt. Ja, ja. Ja? Ja, ja. Das war es dann aber auch schon das Ausmaß der Kreativität von Köln. Und Mainz dagegen hat dann halt gesagt, dann machen wir es einfach. Und da war ja wirklich, das war konsequent hoch und weit und lang. Und Silas, lauf mal. Und Tietz, leg mal ab. Und Lee, erkämpf dir mal den zweiten Ball. Und das war es dann aber auch schon bei Mainz 05. Ja. Man muss ehrlicherweise sagen, ja, Potulski, der Pfostenmoment. Wir haben Silas, der in das 1 gegen 1, dass er sich da wirklich toll erarbeitet. Aber abgesehen von diesen Chancen war für mich Mainz 05 summa summarum, abgesehen vom Ergebnis, schlechter im Spiel als der erste FC Köln.
Es kommt darauf an, wie man das bewertet. Wenn man jetzt nach Ballbesitz geht, nach vielleicht auch Spielanlage, wo sieht es vielleicht auch ein bisschen gepflegter aus, kann man das so betrachten. Nur
ja, es wirkt auch von der Lösung, also ich möchte nicht auf Statistik alleine runtergebrochen haben, sondern auch in der Bereitschaft, bestimmte Lösungen zu suchen.
Ja.
Also Mainz wirkte eindimensional und hat es eindimensional durchgezogen und es wirkte auch nicht so, als ob sie jetzt was anderes machen könnten. Mhm. Also sie wirkten Amiri amputiert, ehrlicherweise.
Waren sie ja auch. Also deswegen hat man ihn, das hat man ihn angesehen. Das ist ja auch okay, finde ich, weil Nadim Amiri einfach nicht ersetzbar ist. Nur muss man sagen, am Ende haben sie halt dann doch in der Summe einfach die gefährlicheren Chancen gehabt. Total. Und wenn das funktioniert, dann nehme ich das mit.
und da sind wir beim entscheidenden Punkt, wenn es funktioniert. Lustigerweise waren es ja unsere Verteidiger, die offensiv stark waren. Also Podolski das eine Mal und gut, Silas nehmen wir jetzt mal raus, aber Stefan Bell, der hat endlich sein Leverkusen-Tor wiederbekommen, würde ich mal sagen, oder?
Aber wirklich, oder? Da hat jeder sofort dran gedacht. Ich habe in der Halbzeit, ne, du kommst dann mit irgendwelchen Leuten am Bierstand und auf dem Klo und so ins Gespräch und alle haben gesagt, ey Bello, das war die Revanche für Leverkusen, dieses Tor, was sie ihm zurückgepfiffen haben in letzter Sekunde.
Ja, und ich hatte wieder den Moment, wie ich ihn jetzt auch schon öfters in dieser Saison hatte. Ich war auf dem Klo und hatte ihn in der Hand und genau in dem Moment fällt das Tor und es war so laut auf der Toilette, dass ich nicht wusste, ob die Heimmannschaft getroffen hat. Also wirklich krass. Ich bin dann auch da hüpfend durch, also erst abschütteln,
ich
dann
hüpfen. Sagen, erst, ja,
erst,
genau,
erst abschütteln, dann hüpfen. nicht durch Hüpfen abschütteln. Dann durch die Kloräume und hab dann gesehen, oh, das waren wir. Ja, geil, Alter.
Aber macht er gut, Bello, oder? Hätte man ihm jetzt gar nicht zugehört. Ich meine, Erik Martell
hat sich einschulen lassen.
Ja, hat sich einschulen lassen vom
Routinier.
Rückwärts ausparkenden LKW, der sich da gedreht hat. Aber ey, hat Bello gut gemacht.
Stefan Bell, Mobilität in der Hüfte wie ein Gelenkbus.
Ja.
Wunderbar, aber halt genauso schnell.
Ja.
Und das hat er gut gemacht.
Ja.
Und dann konnte man nicht nachlegen. Und das ist so ein Ding, unter Urs Fischer hat man bisher häufig noch das zweite dann nachgelegt. Mhm. Und trotzdem wurde es knapp. Und allein vor dem Hintergrund war mir dieses 0:1 zur Halbzeit ehrlicherweise zu risky. Weil wir, und da bin ich dann nochmal, eben nicht die Bereitschaft gezeigt haben, noch was anderes irgendwie zu machen. Und das bedeutet für mich, okay, die Mannschaft ist jetzt ausrechenbar. Also ein Trainer auf der anderen Seite weiß genau, mit was er jetzt zu arbeiten hat.
Ja.
Und ehrlicherweise, das hat Kwasniok für mich auch getan.
Das Szenario der Halbzeit, vielleicht muss man das noch ergänzen, es gab Pfiffe gegen die Mannschaft. Also ja. Du hast wirklich gemerkt, der Haussegen hängt schief und diese Mannschaft und dieser Trainer, die sind jetzt unter Druck. Und das ist dann natürlich so ein 50-50-Grad. Also entweder die sind komplett verunsichert, die machen sich in die Hosen, was auch okay ist, wenn ein Stadion mit 50.000, 40.000, 50.000 Leuten
55.000, ja.
55 gegen dich ist, ja, dann kannst du auch mal nervös werden. Lukas Kwasniok hat diese Mannschaft irgendwie erreicht, hat drei Wechsel in der Halbzeit vorgenommen. Also es war klar, er setzt jetzt alles auf eine Karte.
Und da möchte ich halt sagen, nicht nur bei den Wechseln, auch spätestens in der Halbzeit, ohne die Wechsel gesehen zu haben, hätte ich gesagt, Leute, die Kölner müssen jetzt wirklich Risiko gehen.
Mhm.
Und jetzt werden wir sie schocken.
Mhm.
Jetzt stellen wir um und jetzt machen wir etwas komplett Unerwartetes und die werden auf ihr Leben nicht mehr klarkommen und wir fahren hier mit 5, 6 Stück nach Hause. Ganz gemütlich. Und diese Bereitschaft, diesen Mut habe ich nicht wahrgenommen. Stattdessen kam dieser Mut bei Köln.
Mhm.
Und Köln hat etwas sich abgeguckt. Bei Union. Und da haben wir es schon besprochen. Wir haben gesagt, wenn Heidenheim die Qualität gehabt hätte, in der Schlussphase auch mal umzustellen, wie Union es getan hat, dann hätten wir vermutlich ein Problem bekommen. Köln hat die Qualität.
Haben wir auch
hat
so
umgestellt.
Übrigens,
ja, natürlich.
Haben
trotzdem,
wir auch so,
ja, konnte man es noch mit der Psyche irgendwie begründen, aber man muss auch die mangelnde Qualität von Heidenheim mit in Kalkulation nehmen.
Klar.
Und Köln hat auf Viererkette umgestellt. So wie es Union getan hat. Und deswegen sind wir jetzt vielleicht über die erste Halbzeit ein bisschen zügiger drüber gegangen, aber da müssen wir drüber reden.
Mhm.
Wir reden davon, dass in 5 Spielen man 3-mal eine Führung aus der Hand gegeben hat. So, jetzt nehmen wir ein Spiel mal raus. Mhm. Das war nämlich gegen die Bayern. Das hat man ärgerlicherweise und zwar noch immer am Anfang und nehme ich jetzt mal raus.
Ja.
Die anderen beiden Spiele, kann man nicht anders sagen, ist Urs Fischer mit derselben Taktik 2-mal ausgecoacht worden.
Mhm.
Das kannst du dir im Abstiegskampf A nicht erlauben und B ist es wirklich maximal ärgerlich, wenn du den ersten FC Köln in seinem eigenen Stadion so am Abgrund hast, das so leichtfertig aus der Hand zu geben.
Also die hingen, um mal in diesem Bild zu bleiben, mit dem kleinen Finger noch, ne, an der Abgrundkante fest.
Ja.
Da hat wirklich nicht viel gefehlt und die hätten auch richtig darunter knallen können. Was du eben schon gesagt hast, 5, 6 Tore.
Ja.
Kann passieren, wenn Köln da voll aufmacht und in die Konter laufen, kann das passieren.
Ja, oder auch einfach dann die Panik einsetzt.
Genau,
und diesen
genau.
Schockmoment herbeizuführen, das habe ich der Mannschaft ehrlicherweise aufgrund der Leistung in der ersten Halbzeit schon nicht zu 100% zugetraut.
Bei mir war es anders. Ich habe mich in der Halbzeit habe ich wirklich gedacht, heute haben wir sie. Heute haben wir sie. Aus 2 Gründen. Erstens, ich fand diese optische Überlegenheit bei den Torchancen, also Pfostentreffer noch, Silas hatte noch so eine Halbchance, nachdem Schwäbe den Ball mit dem Kopf nicht richtig klärt, den will er so lupfen. misslingt, dann sei ihm jetzt gegönnt, der hatte einfach eine Luft.
Wurde er trotzdem noch auf der Linie geklärt oder vor der Linie?
Genau, aber sehr entspannt, also ja, sehr entspannt geklärt. Und zweitens habe ich so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, was Philipp Tietz nach dem Heidenheim-Spiel gesagt hat bei uns im SWR. Da hat er nämlich gesagt, ja, wir haben es am Ende wieder knapp gewonnen, also mit Blick auf Berlin, wo du eine 2 Tore Vorsprung hergegeben hast. Aber er hat gesagt, wenn du so Spiele gewinnst, dann hast du die Lektion gelernt. Und deswegen dachte ich, okay, wenn der Tietzer das sagt, dann wird es wohl stimmen.
Ja. Aber manchmal sagst du so Dinge halt auch, um es dir selbst einzureden, um dich selbst stark zu reden. Weil du hoffst,
dass es so ist. Ne?
Affirmation.
Genau, genau das, genau das. Ich habe in meinem unendlichen Optimismus geglaubt, das funktioniert jetzt.
Das Bittere ist, Köln ist in dieser Saison noch nicht einmal nach Rückstand zurückgekommen. Das ist auch noch so ein Ding, das oben drauf kommt.
Mhm.
Also es war alles angerichtet, Köln da wirklich wegzuschlachten.
Ja.
Und du machst es nicht. Und das ist etwas, was mich jetzt bedenklich stimmt,
mhm,
weil etwas, was wir bisher ein bisschen angedacht, vermutet hatten, aber der Mut fehlt. Und der Mut kommt zurzeit, und das ist für mich das größte Problem, nicht von der Bank. Und da ist natürlich schon die Frage, was könntest du denn machen? Wie könntest du darauf reagieren? Könntest du vielleicht selbst auf Viererkette umstellen? Wie könnte man denn reagieren? Du merkst einfach, der Innenverteidiger, der muss noch unbedingt kommen. Stefan Bell war platt.
Mhm.
Und wir müssen leider über unsere beiden Halbverteidiger reden. Danny Da Costa,
ja,
der überhaupt nicht in Form findet, der einfach nicht gut ist zurzeit.
Mhm.
Auch total ärgerlich. Der hatte auch schon seine legendären Momente gegen Köln. Und wir erinnern an Jonas Hector, das gemeinsame Bild an der Bande, das von unseren Freunden von Hands of God auch grafisch festgehalten worden ist.
Ich blicke gerade drauf. Ein sehr schönes Bild. Ich habe es auch noch sehr gut in Erinnerung.
Und Dominic Kohr, der seine alte Schwäche bei Halbflanken wieder gezeigt hat. Und da ist dann ja auch das 1-1 gefallen. Durch eine Halbfeldflanke. Ja, ja, vielleicht kannst du die noch etwas offensiver verteidigen, aber er ist an Ragnar Ache dran.
Ja.
Und es reicht ein einfacher kleiner Schubser und das Ding ist drin. Und das ist leider viel zu billig. Ist kein gutes Positionsspiel von ihm.
Ja.
Und da merkst du einfach, du brauchst jemanden hinten drin, der das konsequent wegverteidigt. Aber ehrlich, so wie ich es auch schon bei Union gesagt habe, glaube ich tatsächlich, dass dieses Spiel zumindest noch unentschieden ausgegangen wäre, wenn wir einen Andreas Hanke-Olsen und seine unfassbare Defensivqualität gehabt hätten.
Ja, zwei Sachen. Erstens zum 1:1-Ausgleich. Da muss man sagen, Mainz 05 kam aus der Halbzeit und du hast gesehen, Silas ist platt. Der hat Entlastungsbälle bekommen, auf die er gar nicht mehr richtig zulaufen konnte, weil der einfach durch war. Das heißt,
tiefe Ballverluste hat er auch noch produziert.
Genau, das heißt, man muss da eigentlich auch mal ehrlicherweise sagen, ich glaube, Fischer hat ihn zur 55. rausgenommen. Warum bleibt er nicht in der Halbzeit drin? Okay, kann passieren. Er sagt vielleicht, hey, ich kann noch eine Viertelstunde. Man stellt fest, kann er nicht. Er hatte jetzt, war krank, ist okay. Ja, will ich jetzt ihm auch keinen Strick draus
noch
drehen.
Noch kein Bundesligaspiel gemacht in dieser Saison.
Genau.
Kann noch nicht fit sein.
Aber von Beginn weg der zweiten Halbzeit sind Mainz 0 oder ist der Mainzer Verteidigung, sind denen die Bälle um die Ohren geflogen. Also Köln hat richtig Alarm gemacht. So, du hast gemerkt, das 1:1 lag mehr als in der Luft schon, als es gefallen ist. Es
in der 49. Minute hat Bülter schon die Chance, wenn er den quer spielt, dass Ragnar Ache am zweiten Pfosten unbedrängt einschieben kann.
Genau.
Bülter macht daraus aber einen Schuss und Ache kann dann nicht mehr drankommen.
Ja.
Und das Problem ist ja nicht, dass Köln auf einmal mehr Selbstbewusstsein hatte, sondern das Problem ist ein taktisches Problem. Und ich probiere es mal kurz zu skizzieren, warum das so wunderbar funktioniert. Wir haben ja unsere beiden Achter, die jetzt mehr defensiv spielen. Das heißt, in dem Spiel waren es Nebel und Lee. Und wenn du jetzt nur noch mit 2 Verteidigern spielst, anstatt von 3 Verteidigern, dann bindest du die einfach mal ein bisschen tiefer, weil du einen Mann mehr hast, den du vorne abdecken musst.
Mhm.
Und ab dem Moment hat Köln die halben Offensiven vor ein Dilemma gestellt. Eröffnen wir ins Zentrum oder eröffnen wir nach außen? Und sie blieben im Raum hängen.
Mhm.
Und wenn sie nach außen gespielt haben, lief Lee nach außen, der Pass kam zurück und der Halbraum war offen.
Mhm.
Und den hat ein alleiniger Sechser mit Sano nicht mehr geschlossen bekommen, weil er gnadenlos in der Unterzahl gewesen ist. Und so ist auch diese Situation in der 49. Minute entstanden. Steilklatsch, bumm, tief.
Ja.
Und du bist als Kette nur noch hinterhergelaufen. Und durch dieses Hinterherlaufen war auch ein Stefan Bell nicht in der Lage, 90 Minuten zu spielen. Der war leer. Der war
das, ist nicht sein, das kann er nicht leisten dann. Das ist klar. Stefan Bell ist hinten eine Säule, ja, wenn du was wegverteidigen musst, der tief steht, aber der kann nicht ein ganzes Spiel da hoch runter rennen, das ist klar, in dem Alter, in dem Zustand.
Und dann hast du zwei nicht gelernte Innenverteidiger, ja, die mit dem Gesicht zum eigenen Tor verteidigen müssen, ja, was maximal ärgerlich ist.
Ja.
Und das wird unfassbar schwierig für die auf einmal.
Ja, und du hast doch mit Dominik Kohr, da sind wir wieder beim Thema Hanke Olsen, was du eben hattest, hast einen, der ist sicherlich zweikampfstark und der kann im Mittelfeld auch mal Kopfball gewinnen, aber gegen den Ragnar Ache richtet der dann auch im Zweikampf, wie du eben sagtest, Schubser, aber auch dann wirklich im Kopfballduell nichts aus. Und da wäre jemand wie Hanke Olsen eine Option. Oder natürlich, muss man auch sagen, du hast natürlich einen Maxim Leitsch auf der Bank.
Natürlich, und du hast auch einen, ehrlicherweise auch schon Innenverteidiger auf Bundesliga-Niveau gespielt und gelernt, Leonard Maloney auf der Bank.
Genau.
Und der das auch schon extrem stark gemacht hat diese Saison.
Ja.
Also spätestens da hättest du reagieren müssen.
Ja.
Und ich bin halt so weit, dass ich halt sage, ich hätte schon in der Halbzeit reagieren wollen, um eben nicht passiv zu werden. Um Köln konnte mit einem Plan alles aufstellen. Köln, nochmal, was Kwasniok gemacht hat, ist ja dann, ich habe vorher gesagt, mir haben die Entscheidungen im letzten Drittel nicht gefallen. Er hat ihn eine Lösung mehr in der Offensive gegeben,
ja,
und deswegen wurde es einfacher für sie, weil Mainz nicht eine defensive Lösung mehr hatte.
Ja.
Also entweder ich gehe dann und sage, okay, wir gehen komplett defensiv und jetzt wird sich hinten reingestellt und leck mich,
ja,
was nicht sonderlich gut funktioniert, da kommt die Psyche ins Spiel,
mhm,
da bist du gerade noch nicht so souverän und du hast gerade nicht die Spieler dafür.
Genau.
Oder du sagst, okay, wir halten den Ball möglichst weit weg vom eigenen Tor. Wo ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass ich ein eigenes Tor kassiere?
Angriff ist die beste Verteidigung.
Es klingt so blöd, es ist aber halt,
ja, tatsächlich klar, auch so. Da würde ich auch wirklich nochmal einen ganz klaren Punkt machen. Mainz 05 hatte, glaube ich, zwei Torabschlüsse in der zweiten Halbzeit, an die ich mich erinnern kann. Philipp Tietz, so ein abgefälschtes Ding, das Schwebe dann doch recht gut hält. Und am Ende diese große, relativ große Gelegenheit von Aminu Sieb, wo er sich auch zu sehr nach außen abdrückt.
Exakt, nein, den lässt. Nicht mal abgedrängt, sondern das ist halt Aminu Sieb, das ist Zweitliganiveau, es tut mir leid, er nimmt ihn nicht gerade mit, er geht nicht Richtung Zentrum, er sucht auch nicht den Kontakt mit dem Verteidiger, sondern er hat Angst und nimmt den Ball schon weg, obwohl der Verteidiger noch gar nicht da ist und muss dann aus viel spitzerem Winkel abschließen. So beraubt er sich seiner eigenen Abschlussqualitäten, ehrlicherweise.
Genau.
Und man kann das jetzt mal so hart sagen, weil es bei ihm die Regel ist und nicht die Ausnahme.
Es tut mir sehr leid und das hast du jetzt auch nicht getan, damit es nicht falsch rüberkommt, aber ich merke ja auch, oder wir merken ja wahrscheinlich auch im Stadion, dass das auch so bei den Fans jetzt am Windows 7 schon unten durch ungut ist, zu viel.
Ja, aber es ist ungut. Bei seiner Auswechslung wird gejubelt.
Ja.
Etwas, was ich auch übrigens nicht so gut finde, ehrlicherweise.
Nee, das finde ich auch nicht gerecht jemandem gegenüber. Man kann sich in die Tasche jubeln oder zu seinem Nachbarn im Stadion sagen, boah, Ende ist er weg oder so.
Ja, ist okay, aber nicht dieses Laute. Das
so,
ist dann,
das mag ich. Das finde ich auch eine Unart. Ich würde gerne trotzdem noch einen Punkt machen. Man hätte personell früher reagieren sollen, sehe ich auch so. Aber wir können mal anfangen, zusammen durchzuzählen, ob wir auf alle kommen, die gefehlt haben am Samstag. Ne?
Also können wir auf außen anfangen.
Fangen wir auf außen an.
Kassi, Mwene, Ferratschnik.
Exakt. Dann haben wir zentral Amiri, wir haben den Hanke Olsen, wir haben Viper, wir haben Hollerbach. Das heißt also, zu Aminu Sieb gab es...
Die hat eine A11 gefehlt.
Ja, also die Alternative zu Aminu Sieb war Fabio Moreno Fell. Und bei aller Liebe zu dieser Cinderella-Story...
Ich muss halt ehrlicherweise sagen... Wir können mal darüber sprechen, was wären deine Optionen gewesen?
Ist auch kein Entlastungsstürmer, ist kein Konterstürmer auch, ne? Er wollte jemand Schnelles, Fischer in dem Moment.
Genau, aber
jemand,
das
den
ist,
du schicken kannst,
aber
das ist
Amindo kann, weder bringt er die Qualität mit für die eine Situation, wo du eine hohe Abschlussqualität brauchst, noch bringt er die Ballsicherheit mit, um mal ein bisschen Entlastung zu verursachen. Das hat er einfach.
Also das heißt, nicht. Hättest du lieber Moreno Fell statt Aminu Sieb dann gesehen?
Ich weiß nicht, ob ich Moreno Fell gebracht hätte. Ich bin ja die ganze Zeit der Meinung, also Böwing fand ich zum Beispiel die richtige Hereinnahme und du hast es auch gemerkt. Er hatte den Ball, er konnte auch mal 1-gegen-1-Situationen lösen, er hat Doppelpass-Situationen verursacht, die den Kölnern auch nochmal am Ende wehgetan haben, wo die sich eigentlich sicher waren, hier passiert nichts mehr.
Mhm.
Und da hast du schon gemerkt, Böwing ist nochmal eine andere Hausnummer auch. Ich hätte Böwing gebracht und auf der Schiene bin ich relativ hart auch, ich hätte Nadar gebracht. Und wenn mir alle sagen, wir haben keine Optionen mehr auf der Schiene, ich bringe es nochmal und nochmal und nochmal. Arnaud Nadar hat in der Vorbereitung das gespielt. Er ist darauf getrimmt worden von Henriksen.
Ja.
Er hat sich extrem stark entwickelt.
Ja.
Seine ersten Spiele in der Saison waren richtig gut. Und dann kam er nicht mehr zum Einsatz. Obwohl er absolut im Aufwind gewesen ist. Und das als Offensiver. Er hat dann nochmal als Schienenspieler ausgeholfen, hat aber nie die Konstanz bekommen, dass er sich an diese Position wieder rangewöhnen kann. Der ist hin und her geschoben worden als Einwechselspieler. Mhm. Und das ist wirklich das Undankbarste, was du einem Spieler antun kannst. Und so machst du einen Spieler auch nicht besser, sondern du nimmst ihn sein Selbstbewusstsein, weil er kann nirgendwo zu 100% richtig funktionieren.
Ja? Dann muss man aber ehrlich sagen, es gibt einen Trainerwechsel in der Saison.
Ja.
Und Trainerwechsel ist immer die Gelegenheit für Spieler, die unzufrieden sind, weil sie zu wenig spielen, sich anzubieten. Und dann spielt Nordin diese Rolle auch nicht unter Urs Fischer, was für mich dann schon ein Indiz ist, dass Trainingsleistung, anders kann ich es mir nicht erklären, oder vielleicht auch Verhalten in der Gruppe, sowas ist ja auch manchmal ein Thema, bei Nordin dann nicht so sind, dass zwei Trainer gesagt haben, Benni Hoffmann klammer ich aus, war ein spezielles Szenario, dass zwei Trainer gesagt haben, der Junge ist Stammspieler bei mir. Und auf Außen ist ja schon lange Bedarf, weil Anthony Cassie ja auch schon wirklich seit Augsburg, also seit September fehlt.
Da stimme ich dir zu. Ich bin aber auch der Meinung, wenn ich sehe, dass jemand Trainingsweltmeister ist, aber im Spiel nicht funktioniert, und das gibt es nun mal,
ja.
Dann muss ich auch mal sagen, okay, dann nehme ich jetzt mal den, der im Training vielleicht nicht so gut funktioniert, vielleicht gibt er mir im Spiel etwas.
Mhm.
Aber ein Silvan Widmer, auch wenn er viele Offensivaktionen hat, die erfolgreich gewesen sind, ist ansonsten ein Schwachpunkt in dieser Mannschaft.
Ja.
Das tut weh zu sagen, weil ich ihn über die Maßen schätze.
Sehe ich genauso.
Als Typ, als Charakter mega, aber als Führungsspieler funktioniert er in dieser Saison nicht.
Ja, leider nicht. Leider
und
nicht.
Es ist ja wieder ein Spiel, wo er auf dem Platz ist, wo wir Charakterstärke, wo wir Führung brauchen. Und er kann sie der Mannschaft ja scheinbar nicht mitgeben. Und ein Stefan Bell kann es in dem Moment auch nicht mehr. Und auf einmal sind diese ganzen Spieler, die eigentlich vorweggehen müssen, sind entwaffnet.
Ja.
Und das ist das große Problem, das wir tatsächlich haben. Und wir müssen dafür Lösungen finden und uns teilweise auch aus dem Kader heraus bedienen. Ja, natürlich, wir können jetzt vielleicht noch einen Außenverteidiger holen. Mhm. Das löst uns das Problem aber auch nur auf einer Seite.
Ja, und wer weiß, wann Anthony Cassie wirklich zurück ist. Oder nicht das,
was und ob er dann sofort wieder funktioniert.
Das kann man ja eh nicht voraussetzen, aber das, was ich auf Instagram sehe, ist, dass wir irgendwo in Südfrankreich
in der Reha ist.
In der Reha ist, und das sieht jetzt nicht aus, als würde er in 3 Wochen wieder Bundesliga spielen.
Und scheinbar ja auch schon einen kleinen Rückfall hatte.
Genau.
Ne? Ins Training eingestiegen und wieder aus dem Training rausgenommen.
Kein gutes Zeichen.
Überhaupt kein gutes Zeichen. Der kann auch tendenziell für die restliche Saison ausfallen.
Ja.
So. Ja, Niki Faradschnik, aber auch der hat seine Defensivaussetzer gehabt in dieser Saison.
Definitiv. Ich erinnere mich an das Heimspiel gegen Leverkusen, wo er einen Elfmeter verschuldet. Das ist hanebüchen. Also da hat er 3 Minuten Zeit gefühlt, den Ball wegzuschlagen und haut einen Gegner um. Da merkst du dann, und das werfe ich ihm ja gar nicht vor, er kommt halt aus der österreichischen Liga, er ist auch nicht von einem Top-Club, sondern das dauert auch für so einen Jungen, sich an das Bundesliga-Niveau zu gewöhnen.
Aber er bringt alles mit.
Genau, er bringt von der Anlage
deswegen,
bringt
er alles deswegen mit. Soll er auch weiter spielen und seine Einsätze bekommen und soll seine Fehler machen, das ist alles okay. Was ich nur sagen möchte ist, diese eine Lösung für außen haben wir gerade nicht.
Ja.
Also müssen wir kreativ werden.
Ja.
Und ein Danny da Costa bringt momentan nicht die Qualität mit, egal, ob wir über die Halbposition als Innenverteidiger reden oder auf der Schiene, wo ich sage, jo, alles klar, der reißt hier jetzt aber gerade mal die Kohlen aus dem Feuer. Das tut er nämlich nicht.
Exakt selbe Thematik wie bei Silvan Widmer, muss ich sagen. Es tut mir leid, weil Danny da Costa ein sympathischer Typ ist. Jemand, der auch in der letzten Saison, das muss man immer noch mal sagen, auch da wirklich in einer ganz neuen Rolle total gut funktioniert hat. Und der jetzt so notgedrungen in eine alte Rolle, aus der er völlig rausgefallen ist, zurück muss. Und ja, es tut mir leid, das zu sagen, wirklich heillos überfordert wirkt.
Ja. Und deswegen bin ich auch nochmal bei dem, was ich bei der Live-Sendung auch gesagt habe, wo ich ja auch mit Schlechti so ein bisschen in Dissens gehe. Schlechti hat ja gesagt, so, das ist die wichtigste Verpflichtung, war der Stürmer. Und ich,
Dissens?
Ja, ein Dissens.
Sag doch mal Streit.
Wir haben
Streit
gezofft.
Ihr habt euch gezofft, ja, aber das ist doch okay. Zoff.
Ne? Ja. So, wir sind uns an den Kragen gegangen.
Genau.
Im besten Sinne.
Inhaltlich.
Dass ich gesagt habe, ja, wir, offensiv haben wir mehr Qualität im Kader als defensiv zurzeit. Und ja, ist schön, wenn wir Tore schießen, aber wenn wir genauso viele Tore bekommen, machen wir am Ende zu wenig Punkte.
Mhm.
Dass ausgerechnet ich derjenige bin, der immer für progressives Spiel redet, sagt, wir brauchen aber eher defensive Verstärkung, liegt auch darin, dass ich sage, wir brauchen auch Leute, die hinten raus das Spiel machen können. Die, wenn dann auf einmal noch ein Kölner mehr auf einmal bei dir auftaucht, sagen, okay, dann dribbel ich halt ins Zentrum an. Mhm. Und was machst du dann? Willst du mich faulen?
Mhm.
die so ein bisschen rotzfrech sind, die abgebrüht sind, die das auch schon kennen oder einfach so talentiert sind, dass sie es machen können, wie ein Sepp Vandenberg damals, der aber auch einen Moment gebraucht hat, um sich das anzueignen.
Ja.
So, aber das brauchst du gerade, das kann Stefan Bell gerade nicht mehr tun. Er kann nicht beides in einem Spiel.
Ja, ja.
Er kann das, er hat diese Qualität wie gegen die Bayern, wo du sagst, Alter, wo kommt das denn her?
Ja.
Stefan Bell als Spielmacher gefühlt, weißt du?
Der Chipball.
Ja. Er hat den Beckenbauer gemacht, den seit Jahren in Bayern keiner mehr gemacht hat. Ja. Aber wenn der dann auch noch parallel nach hinten rennen muss, über 90 Minuten, dann wird es irgendwann too much. Und dann kann er diese Qualitäten eben nicht mehr einbringen. Dafür ist er vielleicht nicht mehr jung genug. Ich weiß es nicht, wir sind im selben Alter, tut mir leid.
So. Seid ihr gleich? Ich weiß gar nicht.
Ich bin 34, ich glaube, ich bin sogar älter als er ein Jahr. Aber viel ist es nicht.
Ja, bei Benno denkt man immer, der ist 5 Jahre älter, als er eigentlich ist, ne?
Weil er so weise ist.
Ja, und weil er einfach auch so lange dabei ist, weil er auch so jung hochgekommen ist.
Ja, und das insgesamt ist halt dann die Situation, wo du sagst, okay, du hast mehr Baustellen im Kader, du bist sie noch nicht schlussendlich alle angegangen, noch ist das Wintertransferfenster auf, da muss etwas geschehen. Und dieses Köln-Spiel hat das eindringlich gezeigt. Posch wird sowohl von Mainz 05 als auch vom 1. FC Köln wohl umworben.
Mhm.
Also ich würde mal sagen, wenn er Bock auf Europa hat und sieht, wo er gebraucht wird, dann sagt er jetzt Mainz 05, meine Adresse. Kann aber auch komplett anders sein. Ne?
Kann komplett anders sein und ich habe so ein bisschen Sorge, dass es am Ende nicht Stefan Posch, sondern Marvin Friedrich wird von Borussia Mönchengladbach. Wir haben uns eben schon mal ganz kurz vorab unterhalten, privat. Und
ohne Dissens.
Ohne Dissens, da war große Einigkeit. Nein, und ich habe schon noch gesagt, Marvin Friedrich kennt Urs Fischer aus seiner Zeit bei Union. Da hat Urs Fischer auch wirklich auf ihn gesetzt. Und bei Borussia Mönchengladbach hat das nie so richtig funktioniert für Marvin Friedrich. Der ist erst, hast du es nachgeguckt, ich weiß nicht, erst 30, also er ist doch noch mal etwas jünger. Aber er wirkt schon so ein bisschen, als wäre er so auf dem Rückschritt. So
ja,
so
bei manchen setzt der Rauchbau früher einer am Körper, bei anderen später, keine
das
Ahnung.
Das ist manchmal auch einfach so.
Ich möchte aber auch noch aus einem anderen Grund nicht, also ich bin nicht so sehr für Friedrich, aus einem ganz anderen Grund, ich möchte nicht die Reinkarnation von Union Berlin werden.
Und das möchte man nun wirklich nicht. Ne?
Ja, aber man hat
auf mehreren Ebenen nicht.
Man hat Tietz vorne drin. Man hat schon mit Silas und mit Hollerbach auch ähnliche Spieler oder auch Spieler, die bei Union schon gespielt haben, die auch schon unter Urs Fischer gespielt haben. Plus dann jetzt noch denjenigen, der das Spiel hinten raus machen soll. Und dann spielen wir wie Union vor 3-4 Jahren. Das wird nicht der Weisheit letzter Schluss sein und wird die Mannschaft auch nicht entwicklungsmäßig weiterbringen. Also vielleicht bleiben wir damit in der Liga, aber dann bleiben wir aufgrund der mangelnden Qualität anderer Teams in der Liga, vermute ich. Und dann stehen wir vor denselben Problemen in der kommenden Saison, haben aber Geld ausgegeben für Spieler, die wir auf gar keinen Fall mehr für dasselbe Geld loswerden und mit welchen Begründungen auch.
Ja, klar.
Und keinen anderen Fußball spielen können. Und das möchte ich eigentlich ehrlicherweise nicht erleben.
Ja, ich glaube, das möchte keiner erleben bei Mainz 05. Glaube ich aber auch ehrlich gesagt nicht, dass wir da hinkommen. Also ich glaube schon, dass auch ein Christian Heidel und ein Nico Bungert da Einfluss nehmen würden, wenn sie erkennen sollten, dass Urs Fischer diesen Weg einschreiten sollte. Jetzt Konjunktiv Masterclass hier irgendwie. Ich jetzt selber
einschreiten
mal erwischt.
Würden, wenn Urs Fischer den Weg einschlagen würde.
Täte.
Ja, das ist Dialekt.
Täte.
Da sind wir wieder.
Täte. Ich weiß aber auch gar nicht, ob Urs Fischer das wirklich will, aber natürlich greifst du als Trainer, der jetzt 5,5 Jahre sehr erfolgreich bei Union Berlin gearbeitet hat, zu Mechanismen, von denen du weißt, die haben funktioniert in gewisser Weise.
Auf bewährte Tools greifst du
zurück. Genau, ich meine, das liegt in der Natur des Menschen. Das ist auch erstmal nicht unlogisch, aber du musst natürlich gucken, was steht mir zur Verfügung. Ich mag das Wort Spielermaterial nicht, ohne dass ich jetzt zu moralisch werden will, aber ich mag das nicht. Aber du musst natürlich gucken, was hast du für einen Kader, was haben Spieler für Stärken, für Schwächen. Da ist Mainz 05 momentan schon noch ein gutes Stück von Union in der schlimmsten Zeit, vom Terror-Union, wie es genannt wurde, entfernt. Von daher, ja, mal gucken. Du hast aber auch immer noch spielerische Lösungen im Kader.
Also muss man dann vielleicht doch sagen, Nadim Amiri, der entscheidende Faktor, der dir gegen Köln gefehlt hat?
Ja, ich würde sagen, ja. Weil so ein Spieler ist für Mainz 05 einfach unersetzbar. Wir hatten es ja vorhin auch schon mal von der spielerischen Klasse sowieso, da brauchen wir gar nicht drüber reden, auch von der Fähigkeit, Standardsituation gefährlich zu machen, die fand ich jetzt auch nicht wahnsinnig gefährlich. Gut, 1-0 ist durch einen Einwurf gefallen, muss man ehrlicherweise sagen, aber die Eckbälle waren jetzt ja auch nicht gut. Die großen Freistoßchancen hattest du nicht, okay, zugegeben, aber das sind auch mal nochmal so Faktoren unter Nadim Amiri, vielleicht holt er ja auch den Freistoß raus aus 25 Metern, den er dann da in den Winkel knallt. Ja?
Weil er derjenige ist, der den Ball am Fuß auch mal halten kann in der Zone. Und da hattest du ehrlicherweise, du hast gerade mit Paul niemanden, der das Selbstbewusstsein dafür hat. Lee ist nicht der klassische 1-gegen-1-Spieler. Du hattest also auch nicht die Spieler, die dir diese Freistöße hätten ziehen können in der Situation. Genau. Hollerbach ist dann ein anderes Spielerprofil. Auch ja. Silas wird ein anderes Spielerprofil dann sein.
Ja.
Ja, Nadim Amiri macht alle besser. Das merkt man. Und trotzdem würde ich diese Niederlage gegen Köln als absolut unnötig verbuchen. Und gleichzeitig ist das ja auch irgendwie etwas, was einem auch Hoffnung machen kann. Ich möchte nur mal sagen, weil gegen Heidenheim war vieles sehr gut. Ja, und man hat dann gesagt, okay, du merkst, da ist noch der Kopf ein bisschen, aber das musste jetzt Aufschwung geben, ehrlicherweise. Und genauso wenig ist jetzt nach Köln alles schlecht. Ja, du bist wieder auf einem Abstiegsplatz. Ja, du hast 3 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Nichts Dramatisches, alles in Ordnung. St. Pauli hat auch noch ein sehr, sehr schweres Spiel gegen Leipzig, ehrlicherweise, auch wenn die gegen die Bayern verloren haben. Die sind eine sehr starke Mannschaft. Bei uns kommt Nadim Amiri wieder zurück in absehbarer Zeit. Das ist nur eine Grippe, nichts Muskuläres. Das gibt ja Grund zur Hoffnung. Und du hast gegen Köln mit einer B-Elf gespielt eigentlich,
ja,
und hattest sie am Rande einer Niederlage.
Das kann man auch mal positiv werten, ne?
Genau. Absolut.
Genau.
Ne, also nicht jetzt den Kölner machen nach dem Spiel und alles schlecht reden. Das wäre zu viel des Guten. Aber wäret der Anfänge, bin ich doch ein großer Freund von, und auch ruhig mal Dinge vom Ende her denken, dann erkennst du, wo es vielleicht auch seinen Anfang nehmen könnte. Und wenn sich sowas wie gegen Union wiederholt, dass das Umstellen auf einer Viererkette beim Gegner dazu führt, und da gegen Union haben wir mit Nadim Amiri gespielt, und wir müssen jetzt leider sagen, Union hat eine andere Qualität als Köln. Aber trotzdem, wenn diese Umstellung auf eine Viererkette beim Gegner dafür führt, dass wir so massive Probleme bekommen, die wir auch schon übrigens gegen Heidenheim bekommen haben, ohne eine Umstellung, sagt uns das, dass wir A, taktisch viel flexibler werden müssen, dass wir B, viel resilienter noch im Kopf werden müssen, weil uns dieses Spiel gegen Heidenheim eben nicht diesen Impuls gegeben hat. Im Tennis würdest du sagen, du musst einen Tiebreak, du musst einen Break bestätigen. Das ist dir nicht gelungen. Du hast quasi das Rebreak bekommen und jetzt ist wieder alles auf Null.
Genau.
Das heißt aber nicht, dass die Ansätze nicht da sind. Aber ich möchte schon sagen, das, was uns bei Henriksen gefehlt hat, der Mut, den darf Urs Fischer in der Phase jetzt nicht vermissen lassen.
Gebe ich dir recht. Würde trotzdem noch mal gerne an das anschließen, was du gerade gesagt hast. Thema, man ist wieder auf dem Abstiegsplatz, aber auch das Positive sehen. Wir haben jetzt ein Spiel der Rückrunde. Das fühlt sich mittlerweile alles immer so komisch an, weil früher war mal die Hinrunde mit dem Jahresende vorbei und mittlerweile überlappt das alles. Wir haben jetzt ein Spiel der Rückrunde hinter uns gebracht. Das heißt, es gibt noch 16 Bundesligaspiele. Das ist mehr als genug Zeit, sich da unten raus zu manövrieren, wenn jetzt gewisse Dinge greifen. Und dazu zähle ich dann auch, dass ein Trainer wie Urs Fischer und Markus Hoffmann, glaube ich, heißt sein jahrelanger Assistent, dass sie dann auch den Lerneffekt ziehen und sagen, okay, die stellen um, wie reagieren wir richtig drauf? Um mal bei dem Beispiel zu bleiben, du wirst ja vor ganz viele verschiedene unterschiedliche Herausforderungen gestellt. Und ich muss dir auch schon sagen, am Samstag, wenn du gegen Wolfsburg gewinnst, ja, dann wird keiner mehr über dieses Köln-Spiel reden. Dann bist du wieder in einer ganz anderen Situation. Und in einem Abstiegskampf gehört es auch dazu, dass man mal wieder auf dem Abstiegsplatz rutscht. Das ist jetzt klar. Da muss man jetzt einfach auch radikal ehrlich sein und sagen, wenn es richtig schlecht läuft, und es kann ja mal so sein, vielleicht musst du sogar in die Relegation, keine Ahnung. Bereite dich als Fan lieber mal mental darauf vor, dass jetzt alles passieren kann.
Also wir könnten eine Live-Show am 29. Mai bekommen, also ihr könnt auch jetzt schon wieder Tickets kaufen, wo wir zum einen den Pott aus der Conference League feiern und gleichzeitig live die Relegation gucken.
Das ist für mich der Albtraum, muss ich sagen. Nervlich, für mich ein absoluter Albtraum. Das würde ich
sag dir eins, dann machen wir Public Viewing mit 600 Leuten im Kutz, wenn das das Auswärtsspiel ist und nicht alle mitfahren können. Und sich direkt anschließenden Live-Podcast.
Also geil wäre es.
Nee, ich verzichte gern drauf, wenn ich ehrlich bin.
Ich habe meinem lieben SWR-Kollegen Marius Rinkel, mit ihm neulich gesprochen und habe gesagt, wenn das so eine Saison wird, von der ich, wie ich sie mir jetzt vorstelle, und ich rechne mit dem Schlimmsten, dann glaube ich, dass mich der restliche Saisonverlauf 15 Lebensjahre kostet. Ja. Die nicht Abstiegsfeier, die dann folgt, aber auch nochmal 5 Lebensjahre. Also ich werde auf jeden Fall richtig viel leiden, mental, und richtig viel Stress haben noch bis Mai.
Ich glaube tatsächlich, dass die Mannschaft sich konsolidieren wird, dass der Innenverteidiger, der noch kommen wird, da lege ich mich auch fest,
ja,
der Mannschaft hilft, ein konstanteres Niveau zu spielen, ein Niveau, das sie spielen kann, vielleicht sogar das Niveau so anhebt, dass man konstant besser ist als alle unten drin, leistungsunabhängig, sage ich jetzt mal. Und wenn das der Fall ist, dann ist sehr, sehr viel gewonnen.
Mhm.
Und dann kann es auch dazu führen, dass du dir über so K.O.-Spiele in der Conference League noch zusätzliche Motivation reinholst. Nicht nur als Negativ-Ding sehen, oh, da sind die platt und so für die Liga.
Ja.
Überhaupt nicht, die können alle 3 Tage spielen. Sondern auch sehen, wenn die da mit einem Erfolgserlebnis wiederkommen, kann das was ganz anderes bewirken für eine Mannschaft, die ansonsten intakt ist. Und das muss man ja auch nochmal sagen, die harmoniert ja eigentlich miteinander, die Mannschaft. Die ist sozial total vom Gefüge her funktionell und funktioniert, das war das Wort.
Sehe ich absolut so. Und ich finde, dass auch zum Beispiel Philipp Tietz sich da sehr schnell, sehr gut integriert hat. Ich glaube, wir haben alle auf Social Media oder live der Übertragung bei Sky gesehen, wie Tietz und Amiri nach dem Spiel sich da einen abgelacht haben und kaum einen normalen Satz rausgebracht haben vor Lachen. Und du hast sofort das Gefühl, ey, die sind wieder so ein Duo. Er hat so seinen Johnny-Ersatz bekommen, Nadim da vorne, den er ja auch so geliebt hat. Und
er braucht immer jemanden, den er liebt. Erst war es Brian, dann war es Johnny, jetzt braucht er Tizi. Also,
Amiri hat viel Liebe in sich, hat viel Liebe für andere, aber er braucht auch ein bisschen Liebe zurück, ja, das ist halt so. Das ist ein sensibler Mensch. Er ist ein genialer Kicker und die sind manchmal sensibel und das ist so auch wunderschön zu sehen. Die beiden machen Spaß. Ich glaube, du hast aber ein kleines Aber im Falle von Philipp Tietz, ne?
Ich habe kein großes Aber von Philipp Tietz, nein.
Ein kleines Aber.
Ja, ein kleines Aber, das ist doch klar, aber das hat Schlechte ja auch schon gesagt, der gesagt hat, ja, vielleicht ist er auch wegen der Teamchemie geholt worden. Mhm. Wir müssen uns dann aber neu über ihn unterhalten und da wird er sich über sich selbst anders reden, wenn er jetzt noch 2 Bundesligaspiele zum Beispiel in Folge ohne Tor bleibt. Das ist ja auch nicht sein Anspruch.
Ja, ne? Genau.
Wenn wir die Spiele trotzdem gewinnen sollten, egal. Wenn es aber so hart bleibt wie im Moment, dann bist du irgendwann schon auf die Tore von Philipp Tietz angewiesen. Zurzeit macht der Bub mir einfach nur Spaß und ich will gar nicht daran denken, dass es vielleicht nicht funktionieren könnte. Aber ich kann jetzt genauso wenig sagen, der ist es. Genauso wenig, wie ich den Stab über jemanden brechen kann. Ich bin kein Kölner. Also ich kann das nicht innerhalb von 2 Spieltagen. Mal Hü, mal Hot.
Ja.
Also deswegen, nach Heidenheim war nicht alles Gold, was glänzt.
Ja.
Und nach Köln ist nicht alles Kacke, was braun ist und riecht. Also das ist, so funktioniert die Analogie doch, oder?
Ich kannte sie bis eben nicht, aber ich habe wieder was gelernt.
Ja, ich habe sie mir gerade ausgedacht.
Die war gut.
Spontane Eingebung, ja.
Ich habe noch einen Mutmacher. Es geht ja jetzt gegen Wolfsburg am Samstag, ne? Mhm. Und weißt du, wer nicht dabei ist?
Du?
Nein, das... Ich wüsste nicht, dass es an mir liegt mit der sportlichen Krise Mainz 05. Wenn es so ist, sagt es mir gerne. Wenn die
also meine Auswärtsfahrtbilanz ist so scheiße, dass es, glaube ich, ein Mutmacher für alle ist, wenn ich nicht auswärts dabei bin.
Aber wir sind in einer Phase der Saison, in der das offensichtlich nicht mehr an Einzelpersonen hängt, sondern an der Mannschaft. Aber das ist jetzt noch ein anderes Thema. Nein, Maxi Arnold ist gelb gesperrt am Samstag. Das heißt, es wird nicht ein random Ball aus 35 Metern irgendwo ins Tor flattern. Ich klopfe jetzt mal auf Holz. Entschuldigung, dass ich das jetzt fast gejinxt hätte. Nein, aber es ist echt ein Faktor, weil allein letztes Heimspiel an Ostersamstag, Karsamstag, ich erinnere mich noch gut dran, wo er, glaube ich, in der 2. Minute einfach mal aus 35 Meter draufholzt und irgend so ein Ding flattert wieder ins Eck, ne? Das ist schon eine außergewöhnliche Qualität, die Maxi Arnold da hat. Jetzt können wir die Kiste Torhüter aufmachen, die lassen wir jetzt mal zu heute. Ich sehe schon, du läufst schon rot an hier.
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube... Nein, dieses Tor wirklich, das hat mich damals gebrochen. Das war so scheiße, Mann.
Ja, das war wirklich schrecklich und wir erinnern uns alle auch noch an den Flatter-Freistoß damals gegen Robin Zentner.
Arnold und Weitschüsse gegen uns ist echt kein gutes Thema.
Ist echt eine Geschichte. Deswegen bin ich froh, dass uns diese Geschichte am kommenden Samstag erspart bleibt. Und man muss es auch mal sagen, Wolfsburg hat, ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube 8-1 in München verloren, hat 1-1 zu Hause gegen Heidenheim gespielt. die kommen jetzt nicht in der guten Form an. Und jetzt jinxen sie schon wieder, oder? Mainz 05 hilft e.V. Wartet ja. wieder. Wartet wieder. Nein, ich bringe jetzt mal. Nadim Amiri kommt zurück. Hat sein Best Buddy Philipp Tietz vorne drin. So, und jetzt revanchiert sich Nadim für die geile Vorlage gegen Heidenheim bei Philipp Tietz. Und ich schenke ihm auch eine geile Vorlage. Es wird jetzt so kommen. Tietz macht sein erstes Tor.
Mark vielleicht ist dann auch schon der neue Innenverteidiger da und
oder sogar neue Außenverteidiger da
hinten, auf.
Ja, vielleicht das und vielleicht sogar neuen Außenverteidiger.
Und na, da blüht auf.
Ja, oder das, ne? Kann ja auch sein.
Wer weiß das schon?
Ja.
Kann ja alles passieren.
Kann alles passieren. Fußball ist alles möglich. 15 Euro ins Phrasenschwein.
Football is life.
Football is life. Fußball blutige Hölle.
Also wenn uns keiner mehr den Henriksen gibt, dann machen wir uns halt selbst den Henriksen.
Jetzt gibt's hier Sprüche Feuerwerk von uns.
Ja, genau. Oh Gott, also ich bin ja gewillt und ich bin auch wirklich jemand, der sagt, es bringt nichts, das Schlimmste zu befürchten, wenn man nicht auch das Beste hoffen kann.
Oh, toll.
Dann lass uns doch das Beste hoffen.
Ja.
Und lass uns hinterher darüber ärgern, warum wir so positiv eingestellt waren.
Das ist nicht meine übliche Herangehensweise.
Du bist eher pessimistisch ja, am Anfang und genau. freust dich hinterher das anders.
Genau, ich rechne immer mit dem Schlimmsten und rede es mir selbst ein und dann denke ich, toll, es kommt ja doch ganz anders.
Und das ist der große Unterschied zwischen Kölnern und Mainzern. Und deswegen ist der Mainzer kein Rheinländer.
Ja, ja, genau, ganz genau. Ganz
das ist genau der Unterschied und das macht den Mainzer vielleicht, was Fußball angeht, zu jemandem mit mehr Weitsicht.
Genau das. Darf ich nur eine Sache sagen? Du bist schon so kurz vor der Abmoderation, das höre ich dir doch an. Mhm. Weil wir gerade so viel über Philipp Tietz geredet haben. Ich muss einmal noch mal kurz Werbung machen. Philipp Tietz ist kommenden Sonntag in SWR Sport, unserer Sonntagabendsendung, Studiogast in Mainz. Guck doch mal rein. Ich glaube, das ist ein Typ, der hat viel zu sagen.
Auf welchem Kanal läuft das?
Weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube im SWR.
Ich glaube, bei mir ist das die 63 auf der Fernbedienung.
Du hast SWR nicht auf der 3?
Nein.
Der innere Monk, ARD auf der 1, ZDF auf der 2, SWR auf der 3, Sat.1 auf der 4.
Ich habe kein analoges Fernsehen.
Nein, ich auch nicht, aber das brennt sich doch ein. SWR gehört auf das dritte gehört auf die 3.
Also hör mal, um dann jetzt wieder den nächsten dialektalen Einschlag zu bringen. Also wenn überhaupt, gehört der WDR auf die 3 für mich.
Ja, für dich als Wuppertaler mag das so sein.
Der SWR mitnichten. Aber wer will, kann das natürlich tun. Also einschalten.
Oder den SWR
auf die 3.
Kartoffeln auf die 1,
SWR Kartoffeln auf die 3. Bleibt so. Und was uns beide angeht und Philipp Tietz eint, wir drei, uns eint eine Sache. Und das ach ist so. Der Schnorris. Und jetzt habe ich die 3, die 1 und den Schnauzer in einen Satz gebracht und habe damit quasi was Rares zu Barem gemacht und habe damit eine Klammer zum Anfang der Sendung geschlagen. Und besser kommt man hier einfach nicht mehr raus, finde ich. Peter? Bitte, danke, dass du da gewesen bist.
Vielen Dank, dass ich mal wieder spontan eingeladen wurde.
Ein bisschen muss ich vielleicht hier schneiden. Du hast ja so viel Werbung gemacht, das ist ja furchtbar. Im Öffentlich-Rechtlichen läuft keine Werbung.
Ja, deswegen läuft sie ja bei euch auf dem Kanal.
Wo kann ich die Hinterhofsänger einschalten?
Bei euch machen,
auf welcher Frequenz laufen die?
Okay, pass auf, ich verspreche dir jetzt Folgendes. Ich werde höchstpersönlich dafür sorgen, dass in einer der nächsten Folgen Dein FSV ich einen lieben Gruß an euch rauslasse. Wenn ich euch hier schon so zu Werbezwecken missbrauche, dann missbrauche ich auch den SWR für dieses nicht kommerzielle, sehr wichtig, Fanformat. Ja,
so ist es. Gut, mein Schatz. Ja. Danke, dass du da gewesen bist.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Und wir werden dich an deinen Taten messen.
Wenigstens einer. Ja, sehr gut.
Was wir mit der Mannschaft tun, das tun wir auch dir an, Peter. Bis dann, ihr Lieben. Macht es gut. Arrivederci.
Tschüss.